Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Spätestens seit Fridays for Future ist die Klimadebatte allgegenwärtig. Lange Zeit war das Klima ja kein Thema für die Politik, sondern für die Forschung, die schon seit dem 19. Jahrhundert den Treibhauseffekt beobachtete. Sehr langsam, aber sicher wurde klar, dass das Klima eine globale Frage ist und bleibt. Warum dabei ausgerechnet der Kalte Krieg zur Klimaforschung beigetragen hat und welche Bilder in der Zeit wichtig waren, das hat Tim Schleinitz sich angeschaut.
7. Dezember 1972. Die letzte bemannte Mondmission Apollo 17 befindet sich zehntausende Kilometer über der Erde. Von hier oben scheint sie wie ein zerbrechliches bisschen blau. So beschreibt es der Astronaut Jack Schmidt gegenüber der Missionsleitung. Er macht eines der bis heute am meisten reproduzierten Bilder, die Blue Marble. Unser Planet als fragile blaue Murmel im Schwarz des Alls. Das machte und macht immer noch nachdenklich, findet Birgit Schneider. Sie ist Professorin für Medienökologie an der Universität Potsdam und hat 2018 den Band Klimabilder über die bildhafte Darstellung des Klimawandels veröffentlicht.
Und eigentlich ist es auch dieses Bild, was dann zur Ikone auch des Klimawandels wurde, weil es genau diese Botschaft mitvermittelt. Also die Ökologie dieser Erde, dieses lebenden Planeten ist ganz fragil und besonders. Und was wir ja sehen bei der Blue Marble sind die Wolkenbänder, ist die Atmosphäre, die diesen Planeten so besonders macht.
Und daher besonders schützenswert, so die Botschaft, die dem Bild eingeschrieben wurde. Doch die Vorstellung eines globalen Klimas ist abstrakt. Unsere Erfahrung ist an unseren Aufenthaltsort gebunden. Da helfen starke Bilder. Aber lange bevor die Klimafrage in Politik und Zivilgesellschaft verhandelt wurde, sagt Birgit Schneider.
Also zunächst ist das natürlich in der Wissenschaft erforscht worden und wirklich über Jahrzehnte auch dort geblieben. Bereits im 19. Jahrhundert haben Physiker nachgewiesen, dass es einen Treibhauseffekt gibt, der auch durch menschliche Emissionen von CO2 verändert werden kann. Ob das aber wirklich ein Problem wird, das war eine Frage, die dann lange gar nicht behandelt wurde.
Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war nämlich eher die Idee einer drohenden Eiszeit verbreitet. Auch war durchaus umstritten, ob es überhaupt ein globales Klima gibt, das sich durch Menschen beeinflussen lässt. Für die Beantwortung dieser Fragen fehlte es schlicht an vergleichbaren Daten, an Techniken und Methoden zu ihrer Erhebung und Auswertung. Doch im Fach wurde stets international gedacht, betont Birgit Schneider.
Es gab unter den Meteorologen und Klimatologen diesen Traum einer globalen Wetterdatenstruktur, also dass man kooperativ arbeitet und Informationen austauscht, weil sonst auch Meteorologie keinen Sinn macht, weil ja eben die Tiefdruckgebiete keinen Halt machen an Grenzen.
Einen Ausdruck fand der Austausch bereits 1873 in der Internationalen Meteorologischen Organisation, die 1950 in der Weltorganisation für Meteorologie der Vereinten Nationen aufging. Ausgerechnet der Kalte Krieg sorgte nun für die nötige finanzielle Förderung der Wetterforschung und trug damit maßgeblich bei zur Entstehung der modernen Klimatologie. Das hatte zunächst keine ökologischen Gründe, erklärt Pascal Pavlita. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der RWTH Aachen und forscht im Projekt Geschichte der Nachhaltigkeiten zur Politisierung der Klimadebatte.
Klimaforschung kann man es eigentlich zu dieser frühen Zeit noch nicht nennen, sondern eher eine Art von Atmosphärenforschung. Und das Ganze hing damit zusammen, dass man Wetterdaten, Klimadaten beispielsweise auch für militärische Zwecke brauchte. Also einfach, um navigieren zu können in der Schifffahrt, für Flugzeuge und so weiter.
Eines der Ergebnisse war 1957 der Beginn der bis heute andauernden Messreihen des Chemikers Charles Keeling auf dem hawaiianischen Mauna Loa Vulkan. Kombiniert mit sowjetischen Ergebnissen zur Erdgeschichte des Klimas zeigte die berühmte Keeling-Kurve erstmals eindeutig, es gibt einen menschengemachten CO2-Anstieg in der Atmosphäre. Es sollte aber bis in die 1970er Jahre dauern, bis das auch als Problem identifiziert wurde. Wirtschaftswachstum und technischer Fortschritt sorgten in den 50er und 60er Jahren für eine allgemeine Euphorie. Die wurde nun gedämpft durch extreme Wetterereignisse und Wirtschaftskrisen. Und breitenwirksam postulierte die berühmte Studie des Club of Rome 1972 die Grenzen des Wachstums. Eine Verbindung zwischen Klima- und Umweltfragen wurde aber immer noch vor allem von WissenschaftlerInnen hergestellt. Vielen ging es nun vermehrt darum,
Wissen für die Politik bereitzustellen, für Planungsprozesse und so weiter, einfach um die Verletzlichkeit des Menschen gegenüber Klimaveränderungen zu verringern. Es ist aber so, dass gerade so in den 70er Jahren frühe 80er vielleicht auch noch Klima primär erstmal als Ressource verstanden wurde, mit dem Hintergrund, dass sie ja für Infrastrukturprojekte und so weiter erstmal geschützt werden muss.
In den USA, aber auch der UdSSR, gab es sogar optimistische Stimmen, sagt Melanie Arndt. Sie ist Professorin für Wirtschaft, Sozial- und Umweltgeschichte an der Universität Freiburg.
Also wenn man an die ganzen Permafrostböden denkt, hat man bis heute, also heute sogar wieder verstärkt, die Idee, dass natürlich ein bisschen Klimawandel dem Land sehr gut tun würde, weil man dann eben sehr viel größere landwirtschaftliche Anbauflächen hätte.
Doch in den 1980er Jahren findet eine Neubewertung der Bedrohungslage statt. Neue Erkenntnisse und ein stärkeres ökologisches Bewusstsein brachten viele KlimatologInnen zur Überzeugung, es muss politisch gehandelt werden für den Klimaschutz, auch wenn noch einige Unsicherheiten bestehen. Der Klimawandel war nun endgültig kein reines ExpertInnen-Thema mehr. Birgit Schneider stellt fest.
Also für Deutschland kann man das auch wirklich datieren. Das war 1986 dann erst, dass die Physikalische Gesellschaft an die Politik herangetreten ist. Es war eigentlich so ein Ausschuss, der sich mit der Frage der Energie beschäftigt hat und gesagt hat, hier kommt was sehr Riskantes auf uns zu. Das ist die Klimakatastrophe, vor der wir euch warnen.
Die Medien griffen das Thema in voller Breite auf. Nicht nur in der Bundesrepublik. Auch in der UdSSR boomten Umweltthemen in der Ökostroika ab 1989. Doch der Zusammenbruch der Sowjetunion beendete diese Diskussionen abrupt und Bezüge zum Weltklima wurden kaum hergestellt. Sogar für westliche Umweltbewegungen stellt Pavlita fest.
Tatsächlich ist es aber so, dass klassische Umwelt-NGOs, wie beispielsweise Greenpeace, das Klimathema relativ spät entdeckt haben. Das heißt also, dass die erst so Ende der 80er tatsächlich, häufig sogar erst in den frühen 90er Jahren, auf das Thema aufgesprungen sind.
Denn die Mobilisierung ist schwieriger als etwa für den sterbenden Wald im Erzgebirge. Wie soll man sich für etwas einsetzen, das nicht unmittelbar zu beobachten war und zudem die Änderung von Lebensstil und Wirtschaftsweise erfordern könnte?
Und das Gegenargument war dann letztlich, naja, die wissenschaftlichen Unsicherheiten sind einfach noch viel zu groß, um überhaupt politische Maßnahmen zu rechtfertigen, die möglicherweise sehr, sehr weitreichend sind, die extrem viel kosten können und die der Wirtschaft schaden.
Trotz durchaus wirksamer Lobbyarbeit stieg der öffentliche Druck auf nationale Regierungen. Diese Dynamik fand international ihre vorläufigen Höhepunkte in der Gründung des Weltklimarates der Vereinten Nationen 1988 sowie in ihrer Klimarahmenkonvention von 1992. Damit war die Klimafrage auf der weltpolitischen Bühne angekommen. Aus dem All betrachtet sehen wir schließlich auch keine Grenzen auf unserer wolkenbedeckten Blue Marble. Aber die Betrachtung des Klimawandels als Menschheitsproblem verdeckt auch allzu leicht, dass vor allem der globale Norden die Klimakrise ausgelöst hat. 20 Jahre später ist die Debatte durch Fridays for Future aktualisiert worden. Zwar in neuer Qualität, aber immer noch auf Basis bekannter Argumente, etwa Wissenschaftlichkeit, Generationengerechtigkeit und drohende Gefahr. Birgit Schneider.
Das ist etwas, was wir immer wieder seit den 60er, 70er Jahren hören können. Und da ist man als Historikerin zum Teil auch irritiert darüber, wie gleichbleibend diese Rufe sind und diese Warnungen. Also weiterhin die Frage, wie kann man die Erkenntnisse und die Warnungen und die Empfehlungen der Wissenschaft dann wirklich in politische Institutionalisierungen, Regulationen überführen?